ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Wenn ich auf eine schöne Landschaft schaue, vielleicht eine schöne Szenerie mit Nebel und Wolken oder ein bestimmtes Sonnenlicht, was besonders schön ist, oder wenn sich die Blätter im Herbst verfärben und dann gucke ich da rein und denke, ja, es ist so schön, also es ist so ein schöner Moment. Ich mache das auch zum Beispiel, wenn ich mit einer Freundin mich treffe und dann sagen wir stoßen jetzt an darauf, dass wir uns endlich mal wieder sehen. Oder ich sage dann auch gerne schon mal sowas, was für ein schöner Moment, wie toll das jetzt ist. Und ich sage dann auch gerne, ich bin jetzt glücklich, mir fehlt im Moment nichts. Und dann muss ich immer an dieses Kinderbuch denken, ich glaube von dieser kleinen Maus, die im Gegensatz zu den anderen Mäusen nicht das Essen speichert, sondern diese schönen Erinnerungen. Und ich denke dann auch, ich speichere jetzt bewusst diesen Moment ab und dann kann ich mich später wieder daran erinnern, was das für ein kostbarer Moment war.
Eine Schatzkiste vollgepackt mit glücklichen Momenten. Ein Leben voller Genuss, voller Freude. Das wär's. Doch die Realität sieht oft anders aus. Neben schweren Herausforderungen und Krisen gibt es auch innere Hemmnisse, etwa übergroßes Pflichtgefühl, Fokussierung auf das Negative oder mahnende Glaubenssätze.
Das Leben ist ja zunächst und zumeist beschwerlich. Alle Unbeschwerlichkeit, alle Leichtigkeit muss einer ursprünglichen Beschwerlichkeit abgerungen werden. Das Leben ist mühsam, das Gelingen ist niemals sicher. Und wir kämpfen immer darum, ein schönes Leben zu haben. Weil das schöne Leben ist sozusagen nicht das Ursprüngliche. Die Schwere ist das Normale. Das Gravitationsgesetz des Lebens. Das Leben zieht uns herab. Und wir müssen diese Leichtigkeit uns erkämpfen.
Auch wenn der Philosoph Franz Josef Wetz hier ein recht düsteres Bild zeichnet, so hat es doch einen wahren Kern. Natürlich passiert Freude manchmal einfach so, in Momenten, in denen das Herz zu hüpfen beginnt. Oft aber muss sie bewusst kultiviert werden, und zwar indem man sich aktiv auf die eigene Spur der Freude begibt.
In denen wir uns vor Augen führen, dass dieser beschwerliche Alltag doch zugleich auch schöne Aspekte enthält. Wenn wir die uns vergegenwärtigen und immer wieder neu vergegenwärtigen, dann kann ein besseres Verhältnis zum Leben entstehen, weil man geht davon aus, von einer gewissen, man nennt es Neuroplastizität des Hirns, dass indem wir immer wieder uns vergegenwärtigen, dass es uns doch ganz gut geht, dass dann in dem neuronalen Netzwerk unseres Hirns neue Bahnen entstehen, die dann eine Kultur des positiven Gefühls gewissermaßen entstehen lassen.
Achtsamer, glückliche Momente ins Leben holen und sie dann ganz bewusst genießen. Das ist sicherlich bereichernd und trotzdem nicht ganz einfach. Denn unser Gehirn ist ein Problemlöseorgan. Es fokussiert sich auf das Negative, um Gefahren früh genug zu erkennen. Das dient evolutionär dem Überleben. Also muss man es regelrecht trainieren, den Blick auf das Positive zu lenken. Das mag zunächst so klingen, als wären positive Gefühle reine Einstellungssache und machbar. Doch ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht. Denn nur allzu oft meldet sich eine Instanz im Kopf, die etwa sagt, du musst noch unbedingt oder bloß nichts Wichtiges vergessen.
Ich mache jeden Morgen vor der Arbeit Sport. Und ich könnte ja dann schon während der Stunde Sport mir 1000 Gedanken darüber machen, was muss ich gleich alles erledigen? Wie lang ist meine Checkliste? Wen muss ich anrufen? Und ich weiß, wenn ich das tun würde, würde ich mir ja diese Sportstunde kaputt machen.
Wenn ich zum Beispiel versuche zu meditieren oder mich in so einen ganz entspannten Zustand zu begeben, dann geht die innere To-Do-Liste an und dann fällt mir ein, okay, du musst noch das und das einkaufen, ach, du wolltest da noch jemandem antworten, du musst da noch was abklären mit der Versicherung. Dann ist es für mich auch eine Schwierigkeit, nicht mein Handy rauszuholen, wo ich meine To-Do-Liste pflege und das direkt zu notieren.
Ich habe auch das Gefühl, durch die ständige Verfügbarkeit des Smartphones ist man ja auch nirgendwo mehr richtig.
Wegschieben von Gedanken funktioniert nicht. Das wissen wir auch schon seit über 60 Jahren, dass man versucht, Gedanken zu unterdrücken, dass sie eigentlich wie so ein Bumerang zurückkommen. Das wird den Genuss vermutlich nicht steigern.
Warum tun sich viele Menschen so schwer damit, entspannt im Moment zu sein? Einen Moment, in dem einfach mal alles gut ist. Die Motivationspsychologin Dr. Carina Bernecker ist diesem Phänomen gemeinsam mit ihrer Kollegin Daniela Becker auf den Grund gegangen. Ausgangspunkt ihrer Studie an der Uni Zürich war das sogenannte Marshmallow-Experiment. Der Psychologe Walter Mischel hat in den 1960er Jahren Disziplin und Willenskraft bei Kindern untersucht. Das Experiment? Zwei Marshmallows lagen vor ihnen auf einem Teller. Sie hatten die Wahl, entweder einen sofort essen oder 15 Minuten warten und dann beide essen.
Und er hat dann einige Jahrzehnte später sich auch angeschaut, was aus diesen Kindern geworden ist. Und tatsächlich zeigte sich da, dass die Kinder, die eben länger widerstehen konnten, im Alter von 4 Jahren, später eine bessere Berufsausbildung genossen haben, emotional stabiler waren, höheres Wohlbefinden, bessere Gesundheit genossen haben. Also im Prinzip wissen wir aus diesen frühen Studien, und die sind auch mittlerweile belegt durch weitere Studien, tatsächlich diese Fähigkeit doch sehr wichtig zu sein scheint im Leben.
Willenskraft, Disziplin und die Fähigkeit zum vorausschauenden Handeln scheinen wichtige Eigenschaften für ein gutes, gelungenes Leben zu sein. So die Schlussfolgerung aus dem damaligen Experiment. Die dazu passenden Glaubenssätze kennt fast jeder. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder ohne Fleiß kein Preis. Die Aussagekraft des Experiments wird heute in Frage gestellt. Aber nicht nur das. Die These, die verkürzt lautet, nur Pflichtbewusstsein und Disziplin sind der Weg zu einem guten Leben, vernachlässigt etwas Existenzielles. Nämlich, wie wichtig auch Freude und Genuss für ein erfülltes Leben sind. Genau dem wollte die Motivationspsychologin Katharina Bernecker auf den Grund gehen.
Also wir haben zunächst mal einen Fragebogen entwickelt, der verschiedene Aussagen enthält darüber, wie gut sie sind im Genießen. Also das sind so Aussagen wie, ich kann in meiner Freizeit gut abschalten, ich tue oft Dinge, worauf ich Lust habe. In dem Fragebogen sind weiterhin auch Aussagen zu Gedanken, die sie möglicherweise vom Genuss ablenken. Also Aussagen wie, auch in schönen Momenten denke ich an meine Pflichten.
Ich muss noch die Waschmaschine ausräumen. Mist, bald läuft die Frist für die Steuer ab. Und Sport habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Das sind Beispiele für ganz typische Gedanken, die nicht nur bei Bernekers Studienteilnehmern aufpoppten, sondern die fast jeder kennt. Sie sind wahre Spielverderber, schieben sich wie ein paralleler Film über den schönen Moment. Wie ärgerlich. Denn wer genießen kann, so Katharina Bernecker, ist zufriedener. Forscher nennen das Trait Hedonic Capacity, grob übersetzt die Fähigkeit, Freude zu empfinden. Diese Eigenschaft scheint ebenso wichtig zu sein für ein gutes, gelungenes Leben wie Pflicht und Disziplin. Katharina Afflerbach hat sich vor einigen Jahren bewusst auf die Spur der Freude gemacht. Nach unglücklichen 12 Jahren in einem kräftezehrenden Angestelltenverhältnis arbeitet sie heute als Autorin. Sie ging durch mehrere schwierige Phasen und hat danach ihr Leben komplett umgekrempelt. In Richtung mehr Freude, mehr Genuss. Ihr Rezept, das ihr natürlich nicht sofort, sondern erst nach viel Üben gelang, lästige Pflichten in Freude umwandeln.
Ich brauche ja nicht darüber zu schimpfen, dass ich heute schon wieder staubsaugen muss, weil wenn ich staubsauge, mache ich es mir ja schöner. Ich fühle mich ja in einer sauberen Wohnung besser als in einer zugestaubten Wohnung. Wenn ich es doch schon muss, dann kann ich es doch auch mit Liebe tun und mit Freude.
Aristoteles, der die Höchstform des Glücks darin sieht, dass man Tätigkeiten um ihrer selbst willen ausführt und in denen ganz aufgeht, indem man sich selbst und die Zeit vergisst, das ist schon der moderne Flow-Begriff gewissermaßen.
Wenn ich immer gedanklich auf mehreren Hochzeiten tanze, dann bin ich nirgendwo richtig. Und da gab es doch auch einen berühmten Philosophen, der gesagt hat, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich lese, dann lese ich es, wenn ich gehe, dann gehe ich. Und so versuche ich es zu handhaben und es funktioniert.
Die Spur der Freude. Sie schlängelt sich entlang von Begegnungen mit wohltuenden Menschen oder einem beglückenden Augenblick in der Natur. Manchmal aber ist es nur ein heißer Kakao oder ein besonders berührendes Musikstück. Jede Spur verläuft anders. Man kann also Freude kultivieren, indem man entsprechende Situationen kreiert und sie bewusst auskostet. Philosoph Franz Josef Wetz sagt jedoch, all das hat seine Grenzen. Die Glücksforschung spricht hier vom Set Point of Happiness.
Damit ist gemeint, dass jeder Mensch angeborenerweise und anerzogenerweise in den frühen Jahren so eine bestimmte Grundstimmung mitträgt. Die einen sind tendenziell miesepetrig, andere sind eher gut drauf. Und dieser Set Point of Happiness, von dem wird gesagt, der legt schon sehr stark fest, wie wir so durchs Leben gehen. Wir können darauf zwar in gewissem Maße Einfluss nehmen, aufgrund der Neuroplastizität, wir können aber nur sehr begrenzt. Wir können nicht beliebig unseren Typ ändern.
Er kritisiert außerdem, in der Glücksforschung gibt es so eine Art Machbarkeitsmythos, ungeachtet der vielleicht widrigen Umstände, in denen ein Mensch lebt.
Das Glück hängt von dir selbst ab und es wird sozusagen die Selbstständigkeit des Menschen in der Bewirtschaftung des eigenen Glücks überstrapaziert, indem sie zu sehr die Fehlschläge des Lebens, die Bruchlandungen des Lebens einlinig als Chancen zu neuem Glück immer bewertet.
Die Spur der Freude. Kathi Nieling wollte ihr unbedingt folgen. Winter 2024. Die Projektmanagerin merkte, dass sie zunehmend unzufrieden war in ihrem Job. Sie kündigte. Zum ersten Mal ohne etwas Neues zu haben. Und sie beschloss, Sicherheits- und Pflichtgefühl haben erstmal Pause. Einmal für mehrere Monate durch Asien reisen, das war ihr Traum. Sri Lanka, Nepal, Laos, Thailand. Ayurveda-Kur, Paragliding im Himalaya, Retreat in einem buddhistischen Kloster. Mit Pflicht hatte das mal gar nichts zu tun. Die Zweifel ließen nicht lange auf sich warten.
Und das war für mich ja ein ganz großer, mutiger Schritt, der überhaupt nicht zu meinem normalen Sicherheitsbedürfnis und Pflichtgefühl gepasst hat. Und die Stimme in meinem Kopf war natürlich so, ja, wer weiß denn, wann ich dann was Passendes krieg? Und vor allem dieses Thema, was ist denn dann finanziell? Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt warte, dann werde ich vielleicht irgendwann krank oder jemand anders wird krank, muss gepflegt werden. Und dann habe ich mir auch vorgestellt, was wäre, wenn ich tot bin? Und ich gucke so zurück auf mein Leben. Und dann würde ich mir wahrscheinlich denken, so Mist, du hast alle Möglichkeiten gehabt und du hast dir das nicht gegönnt.
Den Laptop hatte sie vorsichtshalber mitgenommen, um zwischendrin ein paar Bewerbungen zu schreiben. Er blieb im Koffer, die ganze Zeit. Viel wichtiger waren die unzähligen tollen Momente voller Freude, voll tiefen Glücks, die die Projektmanagerin in den 4,5 Monaten erlebte.
Ich bin geflogen, fast auf einer Höhe mit Adlern, im wahrsten Sinne des Wortes abgehoben zu sein in der Natur, in so einer schönen Landschaft. Das war ein Moment, wo ich sehr glücklich war, befreit und gar nicht fassen konnte, dass ich das einfach mache. Wenn ich bei der Ayurveda-Kur eine tolle Massage bekommen habe und da betüdelt worden bin, das war freudvoll, das habe ich richtig genossen. Einfach auch dieses Zeit zu haben, also dieser Luxus, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt nichts machen. Das war wirklich so eine Auszeit von diesen immer funktionieren müssen, immer die To-Do-Liste haben, dieses Abschalten mal im Kopf und wirklich sagen, das ist jetzt Zeit, die ich für mich habe. Ich habe die ganze Zeit gedacht, diese Reise ist das größte Geschenk, was ich mir jemals gemacht habe.
Auf Reisen mit Abenteuern und Massagen. Ganz ohne Verpflichtungen. Das klingt einfach. Aber im Alltag, wenn man früh aufstehen muss, 1000 Dinge erledigen, sich eine Aufgabe an die nächste reiht. Für viele Menschen ist es eine wirklich große Herausforderung, dann noch der Spur der Freude zu folgen. Existiert sie denn wirklich? Die scharfe Trennlinie zwischen süßem Genuss auf der einen Seite und Pflichterfüllung auf der anderen? Findet Mühsal und Disziplin immer in Abwesenheit von Freude statt? Nein. Es gibt auch eine Verbindung zwischen beiden Polen, Und die liegt eine Ebene tiefer, im Gefühl von Sinn. Es ist 17 Uhr. Katharina Afflerbach zählt das Besteck ab. 15 Menschen wird sie an diesem Abend mit einem Drei-Gänge-Menü bewirten. Rote Linsensuppe mit Ingwer, ein Gemüseauflauf und als Nachtisch Rosmarin-Pekanuss-Muffins mit warmer Ahornsirupsoße.
Seit 7 stehe ich in der Küche. Es könnte ja auch immer mal was schief gehen, sodass ich noch Puffer habe, falls mir eine Zutat fehlt oder irgendwas anbrennt, dass ich noch mal eben loslaufen kann.
Einmal im Monat veranstaltet Katharina Afflerbach das Dinner for Life. Ganz allein organisiert sie ein Spendendinner mit 15 wildfremden Gästen in ihrer Privatwohnung. Mit dem gemeinsamen Essen unterstützt sie Obdachlosenprojekte, ein Frauenhaus oder die Hospizhilfe.
Er hat wirklich eine tolle Note.
Noch schnell die Rosmarin-Ahornsoße abschmecken, die letzten Krümel von der Anrichte entfernen und schon stehen die ersten Gäste vor der Tür.
Meine größte Freude ist, dass ich den Rahmen biete für die Menschen, dass die einen schönen Abend haben. Also ich brauche auch gar nicht dabei zu sein. Ich bin sogar am liebsten in der Küche und dann schallt das Lachen und die Gespräche hier zu mir rüber und ich merke, die haben eine tolle Zeit, die verbinden sich, die kommen ins Gespräch und das ist für mich das Schönste, diese Plattform, dieses Angebot zu kreieren.
Es wird lauter und lebendiger. Spendenköchin Katharina Afflerbach verschwindet in der Küche, um die Vorspeise zu holen. Eine ruhige Minute zum Durchatmen und Zeit, sich an die Anfänge zu erinnern.
Die Idee zu den Spendenabendessen kam in dem Jahr, nachdem mein Bruder gestorben ist. Und zwar so ziemlich genau an seinem Geburtstag. Und in der Zeit der Trauer bin ich nicht wirklich sehr gesellig gewesen und habe mich lieber zu Hause eingeigelt. Und ja, irgendwie hatte ich dann anscheinend diese Eingebung, wenn ich schon nicht mehr so gern nach draußen gehe, dann kann ja die Welt vielleicht zu mir nach Hause kommen. Also ich habe mich auch mit Hilfe von diesem Spendenabendessen wie am eigenen Schopf wieder ein Stück weit aus der Trauer rausgezogen.
Die Autorin hat sich die Freude Stückchen für Stückchen zurückerobert. Nicht umsonst trägt eins ihrer Bücher den Titel Zuversicht. Darin geht es ums Wachsen und Weitermachen in schwierigen Zeiten. Um 22:30 endet das Spendendinner. Alle machen einen fröhlichen und gelösten Eindruck. Für die Spendenköchin war es ein langer Tag. Begonnen hat er morgens früh. Einkaufen, putzen, kochen. Und erst um 23 Uhr hat sie wieder ein wenig Ruhe. Nun geht es ans Aufräumen. Ein Tag voller Pflichten und trotzdem ein Tag voller Freude für sie.
Für mich sind die Spendenabendessen ja eine Verbindung. Natürlich spenden wir am Ende für den Umweltschutz oder für die Obdachlosenhilfe oder die Tafel. Aber wir bilden an dem Abend ja eine Gemeinschaft. Und auch wenn ich einen Großteil der Zeit in der Küche stehe, bin ich ja trotzdem Teil der Gemeinschaft. Wir alle teilen ein ähnliches Menschenbild. Wir alle teilen vielleicht ähnliche Werte, sonst würden sie nicht kommen und würden sich nicht an der Spende beteiligen. Und ich glaube, es ist Verbindung. Also ich glaube, dass Freude und Leichtigkeit nicht in der Höhle entstehen, wenn wir da einsam vor uns hin meditieren, sondern ich glaube, es muss gelebt werden in der Verbindung mit anderen Menschen.
Pro Abend kommen rund 400 Euro zusammen. Die 10.000 Euro Marke wurde im Laufe der 60 Spendendinner schon lange geknackt. Das ist die tiefere Dimension der Freude. Sinnhaftigkeit, sagt die Professorin für existenzielle Psychologie Tatjana Schnell. Oft ist das der Punkt, an dem sich Mühsal und Freude treffen, keinen Widerspruch mehr bilden.
Sinn fühlt sich meistens nicht so eindeutig an, sondern es ist eher eine Klarheit darüber, was finde ich denn eigentlich wichtig? Und habe ich das Gefühl, ich habe meinen Platz in diesem Leben gefunden und kenne die Richtung, wo ich hin will. Und deshalb ist es gut zu wissen, das fühlt sich nicht unbedingt gleich toll an, wenn ich etwas tue, was ich sinnvoll finde. Das kann erstmal bedeuten, dass es jetzt vielleicht anstrengend ist oder nervig. Aber wenn ich hinter dem stehe, was ich tue, dann ist das ein Grund dafür, viel mehr Glück zu erleben und gute Gefühle. Das zeigen die Daten. Wer nach Glück sucht, ist eigentlich gar nicht glücklich.
Ich habe das Gefühl, dass es mich stärkt und aufrichtet, wenn ich zu etwas dazugehöre. Und Teil von etwas zu sein, angefangen in einer Familie oder einem Freundeskreis oder eben einer Idee, finde ich, ist eine ganz wichtige Säule, um aufgerichtet und mit dem Zugehörigkeitsgefühl durchs Leben zu gehen.
Deshalb ist es zu kurz gedacht, die Freude zu reduzieren auf einen kühlen Drink in der Hängematte an einem heißen Sommertag, auf das Glas Wein inmitten der Blumen im eigenen Garten. All das kann wunderbare Momente schenken. Doch langfristig fehlt etwas, so Tatjana Schnell.
Wenn ich das nur mache und ansonsten nichts, dann stelle ich mir wahrscheinlich die Sinnfrage. Wenn ich zum Beispiel nichts anderes tue in meinem Leben, als im Garten zu sitzen. Also wir sehen an den Daten, dass es eine gewisse Balance braucht, dass ich einerseits weiß, was will ich eigentlich, was bin ich, dass ich aber auch das größere Ganze sehe und von mir selbst absehe und schaue, okay, wo bin ich hier überhaupt, wovon bin ich ein Teil, ist das diese Gesellschaft, diese Menschheit, die Natur, was auch immer und wie stehe ich dazu in Beziehung?
Freude ist oft kein lauter Moment, sondern ein inneres Aufleuchten, wenn etwas in Resonanz geht. Mit einem selbst, mit anderen, mit der Welt. Sie zeigt sich in Nähe, Sinn, Schönheit und Lebendigkeit. Tiefe Freude ist still und nachhaltig und kann vieles verändern. Kathi Nieling hat sich auf ihrer langen Reise ein paar grundlegende Fragen gestellt. Fragen, für die in ihrem 10-Stunden-Job kein Raum gewesen wäre. Dabei ging es vor allem um die Sinnfrage.
Also wie möchte ich leben in meinem Alltag? Wie möchte ich mit meinem Körper umgehen? Ich habe nicht nur viele Gedanken und Strukturen auf der Reise zurückgelassen, sondern ich habe jetzt insgesamt 10 Kilo abgenommen. Ich mache jetzt viel Sport und habe das in meinen Alltag integriert. Aber auch die Frage, was für ein Mensch möchte ich sein? Ja? Was bedeutet es für mich, Mensch zu sein und was bedeutet es für mich, ein guter Mensch zu sein? Was möchte ich vielleicht noch klären in meinem Leben oder wie möchte ich leben und wie möchte ich so sein, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen versucht, ein gutes Leben als guter Mensch zu führen.
Für Kathi Nieling hat die Pause vom Pflichtgefühl vieles verändert. Auf ihrer Reise hat sie sich entschieden, eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin zu machen. Und dann den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.
Ich habe auch irgendwie so eine ganz andere Ruhe und Gelassenheit, dass ich denke, mein Weg, der wird sich ergeben. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ich habe da auch gar keine Unruhe, dass das klappt oder nicht klappt, sondern ich bin davon überzeugt, das passt jetzt und wenn es nicht passt, dann ändere ich was und dann wird es passen.
Karin Lamsfuß begab sich mit verschiedenen Menschen auf die Spur der Freude. Viele weitere Radiowissen-Beiträge stehen Ihnen in der ARD-Audiothek zur Verfügung und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Für alle nachdenklichen Menschen, die sich gerne intensiv mit einem Thema beschäftigen, empfehlen wir den Podcast WDR5, das philosophische Radio. Wöchentlich spricht Jürgen Wiebeke mit einer Philosophin oder einem Philosophen über ein spannendes Thema. Zum Beispiel über Freiheit, Verletzlichkeit, KI und Kunst, Frieden oder auch über Heimatweh, die moderne Sehnsucht nach Heimat, die aus Verlust, Entwurzelung und den Veränderungen unserer Umwelt entsteht. Mithören, mitreden, mitdenken. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von dem Philosophie-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's auch in den Shownotes.